Am kommenden Mittwoch ist Bären-Gedenktag. Was sich für manche wahrscheinlich kurios anhört, ist für uns auf jeden Fall ein willkommener Anlass, mein Gespräch mit Reno Sommerhalder zu wiederholen. Vor 3 Jahren war er aus den Rocky Mountains zugeschaltet. Dort lebt er und ich habe ihn als erstes gefragt, was zeichnet sie denn eigentlich als Bärenmama aus?
Ja, ob ein Mensch wirklich eine echte Bärenmama sein kann, das ist natürlich fraglich. Aber je mehr, dass du dich in diese Tiere einfühlen kannst, desto einfacher versteht man sie natürlich. Und je mehr Zeit, dass du mit diesen Tieren verbringst, desto realer wird das Zusammensein mit diesen Tieren, dass die eigentlich von uns Menschen sich gar nicht zu groß unterscheiden. Das realisiere ich immer wieder, wenn ich mit den Bären unterwegs bin.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Reno Sommerhalder, Bärenforscher in den Rocky Mountains.
Denn dort sind Sie uns gerade zugeschaltet. Wenn Sie sich umgucken, wie schaut es denn gerade bei Ihnen aus?
Ich schaue da aus dem Fenster. Vorne raus sehe ich den Mount Rundle, ein wunderschöner, großer, 3000 Meter hohe Bergspitze. Hinterm Haus haben wir Wald und eigentlich ein Wildtierkorridor gleich hinterm Haus. Momentan sehe ich gerade keine Tiere, aber das kann eigentlich jederzeit geschehen. Mhm. Wir leben also hier am Rand von einem Dorf, von Banff, im Herzen des Nationalparks hier in den Rocky Mountains. Ein wunderschöner Fleck Erde und momentan erleben wir aber eine Hitzewelle, die mich ein bisschen beängstigt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, zumal Sie ja gerne in ganz kalten Gebieten unterwegs sind, in Alaska zum Beispiel oder in der russischen Tundra. Wenn Sie gerade sagen, Sie gucken jetzt gerade raus und es könnte durchaus jederzeit sein, dass da ein Tier kommt, welche Tiere denn? Kann da ein Bär auch dabei sein?
Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass ich rausschaue und entweder einen Grizzly oder einen Schwarzbären sehe. Also die leben hier am Rand von Dorf und in einem Nationalpark, wo alle Arten noch vertreten sind. Also Bär, Hirsch, Reh, Fuchs, sogar Wolf ab und zu. Wir haben Pumas jeden Winter hinterm Haus. Wir sind also ziemlich nahe am Geschehen hier.
Und vor allem ist es ja ein Geschehen, das Sie fast schon brauchen wie ein Lebensmittel. Wir kommen noch im Laufe der Stunde drauf. Sie sind eigentlich kein Biologe, aber jemand, der sich seit 35 Jahren mit den Bären beschäftigt und auch mit anderen Tieren. Und genauso lange leben Sie auch schon in Kanada. Was haben Sie eigentlich in der Zeit am meisten gelernt?
Interessant, was du da gesagt hast, betreffend Lebensmittel. Mich wundert es immer wieder, dass diese Natur und dieses in der Natur sein wollen, dass es nicht Lebensmittel für alle Menschen auf dem Planeten ist. Denn ohne die Natur können wir nicht überleben. Wir kamen von der Natur, wir sind Natur und dort werden wir irgendwann wieder hingehen. Was ich gelernt habe in den letzten 35 Jahren, ist eigentlich vieles über die Zusammenhänge in der Natur, warum das wir sie brauchen und durch dieses Tiefe hineingehen in verschiedene Ökosysteme auf der Welt, habe ich gleichzeitig viel über mich selber gelernt, weil man in dieser Ruhe in der Natur eigentlich am meisten im Jetzt ist. Und das ist etwas, das mich sehr anzieht, dass man eigentlich nur in diesem Moment lebt.
Es war auch in Kanada, wo Sie jetzt leben, Sie sind Schweizer, die erste Begegnung mit einem Bären. Wie war die denn?
36 Jahre ist es her, da war ich 19, ich war frisch hier in Kanada, sehr naiv und jung und schüchtern und war den Tag durch mit einem Rucksack unterwegs und mit dem Zelt. Und an meinem Rucksack hatte ich ein kleines Schweizer Kuhglöckchen befestigt.
Und, ein Stück Heimat.
In der Nacht hängte ich dieses Kuhglöckchen jeweils am Zeltdach auf und ich kann mich gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Irgendwann mitten in der Nacht wache ich auf, weil meine Türglocke bimmelt sozusagen. Und ich richte mich auf in meinem Schlafsack und starre ins Gesicht eines Bären, der die Seitenzeltwand aufgerissen hatte, weil ich Essen im Zelt aufbewahrte. Damals hatte ich keine Ahnung vom richtigen menschlichen Verhalten, wenn du im Lebensraum von den Bären unterwegs bist. Da sollte man ja eigentlich nie Lebensmittel im Zelt aufbewahren, weil sie eben möglicherweise einen Bären anlocken oder anziehen könnten. Und so starrte ich in das Gesicht dieses Bären, kaum eine Armlänge weg von mir. Und ich glaube, wir waren beide in Schock. Und glücklicherweise nach einer Sekunde oder zwei, die sich allerdings wie Stunden anfühlte, zog dieser Bär seinen Kopf zurück und entfernte sich vom Zelt. Von diesem Moment an zog es mich eigentlich immer wieder zu diesen Tieren, obschon man ja eigentlich vielleicht danach die Angst in den Hosen haben könnte. Aber mich hatte es eine sehr gegenteilige Wirkung. Ich wollte mehr wissen über diese Tiere.
Und so haben Sie tatsächlich von Stund an Ihr ganzes Leben umgekrempelt, sind in Kanada geblieben, leben zeitweise in Sibirien, wo Sie Bären erforschen, und in Alaska. Können Sie in zwei Sätzen sagen, was Sie genau forschen?
Mein Hauptinteresse gilt dem Verhalten dieser Tiere in Bezug auf unser Verhalten. Wie einfach ist eigentlich eine harmonische Beziehung zwischen uns und diesen Tieren? Weil Bären ja immer noch weltweit als sehr gefährlich dargestellt werden von Hollywood, von Jagdgesellschaften und so weiter. Den Bären im richtigen Licht darzustellen, nicht als Teddybären, aber auch nicht als blutrünstige Bestie, sondern als ein meistens extrem friedvolles Tier, das ganz einfach versucht zu überleben, wie wir das auch tun.
Und eine Ihrer Aufgaben ist es auch manchmal, Bärenkinder, die ihre Mutter verloren haben, durchzubringen, versuchen auszuwildern. Deswegen meine Frage am Anfang, welche Qualitäten Sie als Bärenmama mitbringen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Mich würde aber noch interessieren, wie viel vom ehemaligen Schweizer Koch Reno Sommerhalder findet sich eigentlich in Ihrem jetzigen Leben noch?
Ja, nicht mehr viel. Also ich esse immer noch fürs Leben gerne natürlich. Ich koche auch noch sehr gerne, aber meine Zeit, die ich in der Küche verbringe, die ist sehr viel limitiert, wenn ich vergleiche mit der Zeit, die ich draußen in der Natur verbringe natürlich.
Ja, immerhin kochen Sie ja auch ein Bärenmenü. Ein Menü, das aus Lebensmitteln bestehen, die ein Bär auch zu sich nimmt, oder?
Genau, und wenn wir uns überlegen, was fressen Bären, sehr viel Ähnliches, das wir Menschen auch essen. Und das sind Beeren, Wurzelgemüse, Nüsse, Honig, Fisch, Fleisch. Und da hatte ich die Idee, dass ich dann so ein Bärenmenü zusammenstelle, das wirklich 100% aus Bärennahrung besteht, das wir dann Menschen servieren. Und gleichzeitig zeige ich dann Bilder, Videoaufnahmen und Fotografien von Bären, die genau diese Lebensmittel, die die Leute auf ihren Tellern vor sich haben, ausgraben oder fangen oder fressen. Und so dachte ich mir, dass die Aufklärung über diese Tiere, die Informationen über diese Tiere besser hängen bleiben, weil wir alle lebensgerne essen.
Zu Gast bei Anja Scheifinger.
Reno Sommerhalder, ungezähmt.
So heißt nämlich der Titel Ihres ersten Buches, wo Sie von Ihren Erlebnissen mit Bären erzählen. Was an Ihnen ist denn ungezähmt?
Ja, gewisse Leute sagen mir immer wieder, dass ich mehr wie ein Bär aussehe als ein Mensch. Und Also wenn du mich so fragst, würde ich sagen, so ziemlich alles ist relativ ungezähmt an mir. Ich laufe gern barfuß in der Natur rum, ohne Schuhe. Ich mag es nicht, wenn ich zu oft die Haare schneiden muss und so weiter. Aber im Grunde genommen bin ich ja Mensch, ich bin kein Bär. Aber es rührt mich wirklich immer wieder, wenn ich so sehr nahe an diesen Bären dran bin, zum Beispiel auch säugende Mütter, die kleine Jungtiere mit sich haben, wie sehr ähnlich, dass wir zum Beispiel Jungtiere aufziehen, wie eine Mutterbärin ihren Jungen ab und zu am Ohr packt, weil er sich nicht artig verhält, wie sie ihn rügt manchmal, wie sie ihn auch umarmt, mit ihm spielt. Wenn wir diese Tiere auf den gleichen Nenner bringen, wie wir uns selber sehen, dann ist vielleicht der Schutz dieser Tiere und ihre Umwelt einfacher.
Aber ist das nicht auch ein bisschen zu sehr vermenschlichen?
Ich habe kein Problem, Tiere zu vermenschlichen. Für mich würde das eigentlich heißen, dass Tiere keine Gefühle haben, dass Tiere nicht so sind oder nicht so fühlen oder empfinden wie Menschen, dass sie nicht denken können wie wir Menschen.
Ja, und oder es heißt halt einfach, es ist ein wildes Tier, das vielleicht ganz anders denkt als wir, nur wir interpretieren unsere Gefühle da rein.
Ja, die Vermenschlichung, das ist ein großes Thema. Aber ich persönlich habe kein großes Problem, einem Bären zum Beispiel einen Namen zu geben. Denn es ist jedem Tierliebhaber, ob du jetzt eine Katze oder einen Hund zu Hause hast, ganz deutlich klar, dass diese Tiere Gefühle haben, eine Gefühlswelt. Wenn ich mich zum Beispiel erinnere an eine Mutterbärin, die eines ihrer drei Jungen verloren hat, weil es bei einer großen, langen Flussüberquerung in sehr schlechtem, kaltem Wetter ertrank. Und wie sie trauerte und dieses tote Jungtier versuchte zu beschützen von anderen Tieren, einem Adler und dann später von Bären. Es ist mir 100% klar, dass diese Tiere eine Gefühlswelt leben, die der unseren in nichts nachsteht.
Aber Sie haben schon recht, Vermenschlichung, das ist wahrscheinlich ein langes Thema, für das wir mehr als diese Stunde bräuchten. Ich würde gerne nochmal auf Ihr Leben zurückkommen. Es hat ja alles begonnen mit einem Abenteuertrip. Sie noch Koch in der Schweiz und haben sich gedacht mit zwei Kumpels, wir gehen nach Amerika und haben sich innerhalb dieses Trips, wo Sie sich eigentlich vom Auto nie entfernt hatten, plötzlich hatten Sie so eine Schnapsidee, ach, da ist eine kleine Insel, da können wir uns doch aussetzen lassen. Haben Sie zu viel Robinson Crusoe gelesen?
Ja, natürlich.
War das damals dumm, naiv, romantisch? Es hat ein Segelboot Sie auf diese Insel gebracht und Sie haben gesagt, in der Woche holen Sie uns wieder ab.
Für diese ganze Woche hatten wir unsere Waffen. Wir hatten ja Kopien vom Rambo-Film mit Armbrüsten und großen Messern und ich hatte einen Pfeilbogen dabei. Und wir hatten aber keine Ahnung, wenn es zum Überleben kam. Wir hatten keine Ahnung, welche Tiere überhaupt auf dieser Insel lebten. Also wir waren extrem naiv und dumm, könnte man argumentieren. Mhm. Und wir hatten uns dann aussetzen lassen auf dieser Insel, die dann tatsächlich so groß war, dass die Bären beheimatet und Luchse, und hatten einen kleinen Sack Linsen. Das war das einzige Nahrungsmittel, das wir hatten für diese 7 Tage. Und in diesen 7 Tagen dann waren wir erfolgreich mit einem Huhn, mit einem Schneehuhn eigentlich, das wir mit der Armbrust schossen und eine Forelle, die wir im See fingen. Und das war alles für 7 Tage. Nach den ersten 2-3 Tagen waren die Linsen alle. Wir wurden dann also nach 7 Tagen abgeholt mit einem Bärenhunger, würde ich mal sagen.
Und nie wurde jemand so sehr ersehnt wie dieser Segelmann.
Genau, ja. Und alles, was wir wollten, war zurück ins Restaurant, dass wir da das ganze Menü bestellen konnten.
Könnten Sie denn heute mit dem Wissen, das Sie sich in den letzten 35 Jahren über Dasein in der Natur, in der Wildnis angeeignet haben, besser überleben in dieser einen Woche?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, wenn ich hier hinten aus dem Haus gehe, dann trete ich in den Wald rein. Es gibt vor allem jetzt im Frühling, im Frühsommer, gibt sehr viele Pflanzen, die man essen kann. Es gibt Wurzeln, die man ausgraben kann. Es gibt Beeren. Es hat Insekten überall, Ameisenhaufen. Da kann man die Larven essen mit viel Eiweiß drin. Und es gibt einiges, das man essen kann.
Und tun Sie das auch? Essen Sie tatsächlich Insektenlarven?
Insektenlarven esse ich weniger oft, muss ich sagen, weil wir eine Küche hier zu Hause haben mit wunderbaren Lebensmitteln im Kühlschrank. Da ist es nicht unbedingt notwendig, aber wir sind ständig am wilde Nahrung zu essen, eigentlich auf Wanderungen, wenn wir draußen unterwegs sind, ob das 2-3 Blüten sind, eines Veilchen, die genügend Vitamin C für den ganzen Tag geben, oder eben Beeren oder Wurzeln auszugraben, die voll von Kohlenhydrat sind und eigentlich auch süß schmecken. Ich glaube, dass das auch einen ziemlich großen Einfluss auf dein Immunsystem hat. Also ehrlich sagen, wir sind selten krank als Familie hier, dass wir immer wieder solche wilde Nahrungsmittel zu uns nehmen.
Ich würde mit Ihnen gern in die Schweiz gehen, da wo Sie aufgewachsen sind. Noch kurz die Frage, eigentlich gibt es doch da auch schöne Natur. Gibt es irgendwie mal auch Bestrebungen, dahin zurückzugehen?
Ich gehe immer sehr gerne wieder nach Hause und ich muss sagen, Europa generell hat ein paar extrem schöne Flecken, wo die drei großen Raubtiere, Bär, Wolf und Luchs, immer noch da sind oder wieder da sind, wo eine Rückwanderung stattgefunden hat, wie zum Beispiel teilweise in der Schweiz oder eben auch Deutschland oder Österreich, wo die Bären von dieser norditalienischen Provinz in Trentino wieder langsam zurückkommen. Aber in den meisten Wäldern, muss ich sagen, jetzt in der Schweiz, die ich kenne, wenn du so durch so ein Ökosystem läufst, wo 90% der original anwesenden Arten einfach nicht mehr da sind. Mir macht es weh, muss ich sagen. Das ist immer mit Schmerzen verbunden, wenn ich durch solche gezähmten Wälder, sagen wir mal, laufe in Europa. Da sind Leute am Joggen, am Pilze sammeln, aber die Wildtiere sind eigentlich in vielen Orten nicht mehr da.
Wann geht's Ihnen denn gut, Herr Sommerhalder?
Und mir geht es eigentlich immer gut. Ich erfreue mich einfach am Leben. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht raus in die Welt schaue und extrem dankbar bin über das, was ich habe, ob das nun die Menschen sind, die ich um mich habe, oder das Essen, das in meinem Kühlschrank ist, oder dass ich meinen Wasserhahn aufdrehen kann, da kommt frisches Wasser raus. So ganz einfache Sachen rühren mich zutiefst im Herzen, muss ich sagen. Darüber bin ich mir jeden Tag bewusst.
Das sagt ein Koch mit Bärenhunger heute in 1:1 der Talk. Reno Sommerhalder, zugeschaltet von den Rocky Mountains. Deswegen wackelt unsere Leitung auch immer wieder mal. Dort sind Sie seit 35 Jahren zu Hause und erforschen die Bären. Aufgewachsen aber sind Sie in der Schweiz, Mama Claire beim Klotener Anzeiger.
Ja, das geht weit zurück. Ja, da hat sie früher bei der Zeitung gearbeitet. Das ist wirklich lange, lange her.
Und der Vater Bruno bei Swiss Air.
Genau, und durch meinen Vater und durch, wir hatten all die Freiflüge natürlich, früher mit der alten Swiss Air. Jedes Familienmitglied konnte 2-3 Mal pro Jahr gratis irgendwo hinfliegen. Und so bekam ich natürlich das Reisefieber mit durch meinen Vater und durch seinen Job. Ja, das sind schöne Erinnerungen, muss ich sagen.
Sie haben Bücher mittlerweile geschrieben und Sie danken in denen auch für die Unterstützung. In welcher Form?
Dass sie mich immer schalten und walten ließen, egal was meine Wünsche waren. Vor allem dann, als ich nach 6 Monaten in Kanada nach Hause kam und ihnen beichtete, dass ich nach Kanada auswandere. Da war nicht ein Wort des Widerstandes, sondern nur Unterstützung, weil sie wollten, dass es mir gut geht und dass ich meinen Lebensweg folgen kann. Und dafür danke ich meinen Eltern aus tiefstem Herzen. Vielleicht im letzten Jahr, bevor ich auswanderte mit 19, da ging ich in den Wald. Ich weiß nicht, ich stand nicht auf meinen beiden Füßen jetzt. Ich hatte irgendwie noch nicht zu mir selber gefunden, hatte einen guten Freundeskreis. In der Schule lief es mir gut, im Fußball lief es mir gut. Aber ich war irgendwie nicht zufrieden und hatte mein Calling, wenn du so willst, noch nicht gefunden. Und,
also so die Berufung das, noch nicht gefunden, oder?
Die Berufung, genau.
Gut, aber wer hat das schon mit 19? Das ist ja oft so eine Zeit des Suchens auch, oder?
Genau, und das war eigentlich auf dieser Suche, wo es mich dann nach Kanada verschlagen hat. Und irgendwie, wahrscheinlich im Unterbewusstsein, merkte ich, dass ich hier meine Zukunft fände und dass ich mich vor allem hier selber entdecken könnte.
Lassen Sie uns vielleicht einmal noch kurz bei der Vergangenheit trotzdem bleiben. Nach Kanada gegangen sind Sie bereits als Koch. Das heißt, es gab ja dann irgendwann mal so diesen Impuls, eine Kochlehre zu machen. Woher kam der?
Ich habe 2 Brüder und wir waren immer zu Hause und hatten geholfen in der Küche und mit dem Abräumen und Tischen für das Essen und so. Und ich war oftmals in der Küche und half meiner Mutter mit dem Kochen. Und irgendwie mundete mir das. Und ich kann mich erinnern, ich hatte eine Schnupperlehre gemacht als Automechaniker, als Maschinenmechaniker. Aber das war dann so scheußlich, dass ich da statt 7 Tage nach 3 Tagen einfach nicht mehr ging. Ich merkte, das war gar nicht mein Ding. Und bei der Kochlehre, das hat mir dann besser gepasst, weil es auch einen sehr großen kreativen Aspekt hat, wenn man so Verpflegung zusammenstellt, auch auf dem Teller das Anrichten und so, das hat mir immer sehr zugesagt. Aber ich muss sagen, das ist ein anderes Leben. Ich bin sehr froh darüber, dass es mich dahin geführt hat, wo ich jetzt heute bin. Ich bin gleichzeitig sehr froh, dass ich nicht mehr in einer dunklen Küche rumschlüpfe, sondern dass ich mein tägliches Brot draußen in der Natur verdienen kann.
Beinahe wären Sie ja auch vielleicht Fußballprofi geworden. Dann sind Sie aber raus aus den Fußballschuhen. Wo würden Sie sagen, sind Sie hinein? Eigentlich in gar keine Schuhe, weil Sie laufen ja am liebsten barfuß, oder?
Ja, irgendwie, ich schaue immer noch ab und zu gerne Fußball. Aber wenn ich das mit dem Rest meines Lebens vergleiche, es trägt so wenig zur eigentlichen Gesundheit auf dem Planeten bei, für mich persönlich, dass es sehr, sehr unwichtig wird.
Ja, und jetzt sind es die Bären, die einen Großteil ihres Lebens besetzen und ihres Tuns. Sie bezeichnen sich auch manchmal als Bärenbotschafter. Was ist so Ihre Botschaft?
Weltweit auf dem Planeten verlieren wir Arten und Lebensraum in der freien Natur. Es ist für mich sehr, sehr beängstigend. So für mich ist es wichtig, den Leuten vorzuzeigen, wie wichtig, dass diese Zusammenhänge, diese Interconnectedness, wie man sagt auf Englisch, ist in der Natur, dass wir all diese Arten brauchen im Lebensraum, dass wir selber diese Art bleiben können, die wir sind. Denn unser ganzes Leben, alles, was wir eigentlich brauchen und tun, kommt aus der Natur. Und wenn wir diese Natur nicht zu einem gewissen Grade beschützen können, dann werden wir als Art nicht sehr lange überleben. Die Überfischung der Ozeane, den Abfall, den wir überall vorfinden heutzutage, das sind alles Anzeichen dafür, dass wir irgendwie verlernt haben, in Harmonie mit der Natur zu leben und dass uns die Ökonomie ein bisschen zu wichtig ist. Denn wenn wir nur noch Ökonomie und keine Ökologie mehr haben, werden wir nicht überleben können als Art.
Da würde ich gerne mal einhaken und fragen, der Bär ist ja, Sie haben vorhin schon erzählt, jedes Kind bei uns hat einen Teddybären. Also sind wir ja so ein bisschen, ich sag mal zumindest mit dem Bild eines Bären aufgewachsen. Der wird wahnsinnig gerne hergenommen, wenn es um Wappen geht, um ein Zeichen der Stärke geht. Warum, Ihrer Meinung nach, gibt es dann doch Probleme, wenn der Bär uns zu nahe kommt?
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Der Teddybär wurde ja ins Leben gerufen von Teddy Roosevelt, einem der Ex-Präsidenten in Amerika. Die Mutter eigentlich schoss eine Bärin und dann als Resultat verwaiste er einen Jungbär, den er dann nicht schießen wollte. Und jemand hatte dann die glorreiche Idee, einen gestopften Teddybären anzumachen als Symbol für diese Geschichte von Teddy Roosevelt. Und auf der anderen Seite haben wir dann Geschichten wie zum Beispiel das Rotkäppchen, wo wir ein Tier wie den Wolf komplett falsch darstellen. Die Wölfe haben zu 99,9% kein Interesse an uns Menschen. Die haben Angst vor uns Menschen, genau wie die meisten Bären auch. Und trotzdem stellen wir sie oftmals in einem Licht dar, das in Realität nicht dem Wesen dieser Tiere entspricht. Ich habe das Gefühl, dass vor 10.000 Jahren unsere Beziehung zu diesen Tieren sehr neutral war, dass wir sie sogar verehrten, dass wir sie viel mehr respektieren als heute, weil wir sie als ein Ebenbild sahen, nicht als etwas weniger wichtig als uns selber, sondern als gleich wichtig als uns und auch gleich stark als uns. Und das hat sich dann verändert, als wir uns vom Jäger und Sammler zum Bauern gewandelt haben vor 10.000, 12.000 Jahren, weil da fingen wir dann an, Tiere und Pflanzen zu domestizieren. Und gleichzeitig haben wir dann begonnen, die Wildnis generell zu zähmen, überall, wo es ging. Und heute realisieren wir, dass mit dem Rewilding, das überall auf der Welt stattfindet, wo wir urbanisierte Gegenden wieder versuchen, mehr zu vernatürlichen Arten wieder zurückzubringen. Wir lernen von unseren Fehlern in den letzten paar hundert Jahren und das finde ich eine sehr, sehr hoffnungsvolle Entwicklung.
Sie kämpfen ja für das Überleben der Bären in Kanada, in Alaska, in Russland. Warum hat es der so schwer?
Es ist eigentlich eine Kombination, warum es diesen Tieren an den Kragen geht. Jetzt in Russland zum Beispiel werden viele Tiere gewildert. Die werden auf der einen Seite gewildert, weil die Leute ein relativ geringes Einkommen haben. Und mit der Gallenblase eines Bären, da können sie ein Jahreseinkommen verdienen. Und dasselbe gilt natürlich mit anderen Tierarten auch. Der Tiger zum Beispiel, der sibirische Tiger, wird deswegen gewildert, weil ein armer Jäger irgendwo in Usurien in diesen Wäldern mit einem toten Tiger ein ganzes Lebenseinkommen verdienen kann. Meistens geht dann diese ökonomischen Prioritäten auf die Kosten der Umwelt. Und das sieht man beim Überfischen unserer Meere, unserer Weltmeere. Und beim Bären ist es so, dass wir mittlerweile in Russland haben wir zum Beispiel eine Bärenpopulation, die in den letzten zwei, drei Jahren zu wenig Lachse hat, um sich zu verpflegen, und weil es da keine andere Lebensmittel jetzt in dieser spezifischen Gegend hat, als Alternativen, wenn die Lachse nicht kommen, die die Menschen aus dem Meer holen, dann haben wir gemerkt, dass die Bären, die großen Menschen, andere Bären fressen, nicht weil sie Kannibalen sind oder so, sondern ganz einfach, weil sie keinen anderen Ausweg mehr haben. Das ist ganz alleine ein Resultat vom Überfischen dieses Flusssystems in diesem Falle.
Dieses Jahr im Herbst kommt Sommerhalders neues Buch heraus, Bärenhunger heißt es. Mit ihm ist er auch im Herbst auf Tour in Deutschland. Dieses Gespräch hingegen, das ist eine Wiederholung von 2021. Der Überfall Russlands auf die Ukraine und der Angriff eines Bären auf einen Jogger in Südtirol, die lagen damals noch in der Zukunft. Und deshalb können sie in dieser Stunde nicht Thema sein.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Reno Sommerhalder lässt sich keinen Bären aufbinden.
Sie haben ja viele Bären erforscht auf der russischen Halbinsel auf Kamtschatka. Wie sieht es denn da aus und was für Tiere gibt es da eigentlich noch?
Es ist eine traumhafte Halbinsel, bestückt mit noch ca. 30 aktiven Vulkanen. Und die Fauna auf der Halbinsel, die beinhaltet Karibus und Vielfraß, Bären, natürlich Wölfe, zum Teil auch Luchs. Ich habe am Südzipfel unten, wo ich den Großteil meiner Zeit verbracht habe, diese Landschaft, die wird beherrscht von einem Tier, und das ist der Bär.
Kein Wunder, dass es Sie da immer hinzieht.
Ja, würde ich auch sagen.
Ihre Art der Auswilderung ist manchmal ja umstritten, also der Auswilderung von kleinen Bären. Sie selber nennen sich Naturalist und Sie geben den Bären auch Namen. Warum?
Ja, wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass Tiere Emotionen, Gefühle haben, wie wir Menschen auch. Wir geben einander Namen, wieso nicht den Bären? Den Bären selber spielt das keine Rolle, wie die heißen.
Also die, Sie hören dann auch nicht auf den Namen, oder?
Nein, die haben ihren eigenen Weg. Über die Zeit, die würden sicher auf ihren Namen hören, aber wir haben die normalerweise für so kurze Perioden, dass es keine Rolle spielt. Aber für uns spielt es eine Rolle, wenn wir dann Buch führen oder Geschichten erzählen, dass wir dann diese Bären auseinanderhalten können.
Können Sie kurz skizzieren, wie das geht, Bärenwelpen auszuwildern? Vielleicht bleiben wir bei dem Beispiel der Braunbären.
Im Grunde genommen, die Auswilderung mit diesen 5 Jungbären, diesen Braunbären, die wir hatten in Kamtschatka mit Charlie Russell zusammen, dem bekannten kanadischen Bärenforscher, da gehst du jeden Tag auf ausgedehnte Spaziergänge. Du spielst im Grunde genommen das Muttertier, aber der eigentliche Grund unserer Arbeit besteht bei einer solchen Auswilderung eigentlich in 2 Sachen, dass wir ihnen Schutz gewähren, weil es andere Bären in der Gegend hat natürlich, die möglicherweise Interessen zeigen könnte an diesen kleinen Jungbären, die eine Mahlzeit darstellen, zum Teil für größere männliche Bären. Also der Schutz auf der einen Seite und dann Verpflegung auf der anderen Seite. Wir hatten unseren Jungbären Nahrung zur Verfügung gestellt, aber immer nach den Wanderungen, dass sie also morgen hungrig in die Landschaft rausgehen. Was die Bären dann fressen, das können wir ihnen nicht beibringen. Das wissen sie alles instinktiv, und das war eine wunderbare Erfahrung für mich, als wir diesen ganzen Sommer mit diesen Jungbären verbrachten und wie die wirklich instinktiv an die richtigen Orte gehen, die richtigen Pflanzen fressen zur richtigen Jahreszeit, weil eine Pflanze, die verändert sich ja. Am Anfang ist die ganze Kraft in den Wurzeln und dann ist es in der Pflanze und dann geht es in die Blume rauf. Das mussten wir ihnen nicht beibringen. Vielleicht mit der einen Ausnahme vom Fischefang. Da gibt es ja viele Lachse in dieser Gegend. Und normalerweise lernen Bären von ihren Müttern, wie der Lachsfang funktioniert. Da gibt es wie bei Menschen auch bessere Fishermen und da gibt es weniger bessere, die vielleicht nicht so gut geschaut haben, wenn es die Mutter vorgezeigt hat, oder vielleicht sind sie zu faul. Auf jeden Fall haben wir dann das so angestellt, dass wir zu Anfang selber Saiblinge fingen im See und die dann an einer Schnur anmachten und den Bären vor die Nase hingen, bis sie dann Interesse hatten an diesen Fischen. Und dann sind wir davongerannt mit dem Fisch hinter uns auf dem Gras, er hin und her schlüpfte, und die Bären haben dann versucht, diese Fische an der Schnur zu fangen. Wir haben dann realisiert, dass es am einfachsten war, dass wenn diese Lachse, die oftmals in seichten Uferregionen vom See laichten, man konnte sie also visuell sehen in ihrer roten Laichfarbe, dass wir dann Steine warfen dorthin, wo wir einen toten, ausgeleichten Lachs fanden, und haben dann so im ersten Sommer gelernt, wie man Fische fangt, Lachse fangt.
Das heißt, Sie begleiten die dann mehrere Sommer lang, bis sie so weit sind, dass sie selber überleben könnten?
Im Grunde genommen möchtest du den Kontakt mit den Jungbären so gering wie möglich halten. Also in diesem Fall in Kamtschatka hatten wir, Charlie und ich, eine andere Vorstellung, wie diese Auswilderung funktionieren könnte. Wir hatten keine Angst, dass ein Kontakt zwischen ihnen und uns stattfinden würde, so ähnlich wie eine Verbindung, eine Freundschaft. Deshalb haben wir viel mehr Zeit mit ihnen verbracht und haben sie auch berührt, haben mit ihnen gespielt. Und wir fragten uns, wie entwickelt sich diese Beziehung, wenn diese Tiere älter und größer und stärker werden? Sie werden die uns wirklich so gefährlich, wie man immer sagt. Und nach 2 Jahren mussten wir sagen, dass die Bären sehr groß und stark schon waren. Wir hatten nicht einmal den kleinsten Kratzer, den wir davon trugen. Nicht einmal, dass uns diese Bären nur schon bissen beim Spiel, gebissen hatten oder gekratzt haben. Die kannten genau, wo sie die Grenzen ihrer Kräfte uns gegenüber. Jetzt in einem anderen Projekt, da haben wir diese Bären ausgebildet. Das ging 2-3 Wochen, bis sie dann auf sich selber gestellt waren. Wir gingen mit ihnen spazieren jeden Tag, ohne sie anzufassen, ohne mit ihnen je zu sprechen. Wir gaben keinen Ton von uns. Wir waren eigentlich nur im Hintergrund, im Schatten, als Schutz für sie da.
Das heißt, sie haben eine andere Art entwickelt, die Tiere auszuwildern, indem sie nicht ihnen als Freund begegnen, oder?
Genau. Der Sinn dahinter ist, dass wenn dann diese Bären in eine bejagte Population ausgewildert werden, dass die den Kontakt zum Menschen nicht gleich suchen nachher, sondern dass sie wild und scheu bleiben. Doch im anderen Fall haben wir dann die Bären in ein Gebiet ausgewildert, wo es keine Menschen gibt. Und so sind wir diese Gefahr nicht eingegangen.
Stichwort Gefahr. Sie haben ja, ich glaube, über 10.000 Bärenbegegnungen in all der Zeit, in all diesen Gebieten auch gehabt. Haben Sie nie Angst gehabt? Ich meine, es ist ja immer noch ein wildes Tier.
Ja, das ist eine kurze Distanz zwischen Angst und Respekt.
Sie haben aber immer ein Pfefferspray dabei. Mussten Sie das je benutzen? Also das ist dann sozusagen eine Waffe, dass wenn der Bär einen angreift, man was in der Hand hat, das ihn in der Nase, in den Augen juckt, damit er von einem ablässt.
Ja, der Pfefferspray, der ist immer dabei. Den habe ich auch hier in Kanada, in den Rockies im Winter dabei und für den Pumas zum Beispiel, wenn Puma ein Interesse zeigt oder so. Aber ich kann an einer Hand abzählen, wie viel Mal, dass ich den Pfefferspray eingesetzt habe. Und das war eigentlich jedes Mal nicht in Notfällen, sondern in Situationen, wo ich das Verhalten eines Tieres nicht mochte. Das Verhalten war zu aufsässig. Vielleicht kennen Sie das Wort Vergrämung, wenn man Bären, die zu habituiert sind, diese Bären kann man zum Teil, wenn sie noch jung genug sind, vergrämen und ihnen dann zeigen in solchen Situationen, dass ihres Verhalten nicht erwünscht ist. Und der Grund dafür ist, dass diese Tiere oftmals nicht lange überleben, weil sie dann von Conservation Officers getötet werden. Aber ganz generell, Angst gibt es eigentlich schon ab und zu in der Wildnis. Ich kann mich an einen Fall erinnern in Südost-Alaska, als ich mit dem Zelt nahe einem Lachsfluss campiert hatte. Und da war ein männlicher Bär und sein Verhalten war einfach irgendwie komisch, unberechenbar. Ich konnte ihn nicht lesen, im Grunde genommen. Und da entfernte ich mich ganz einfach. Ich ging an einen anderen Lachsfluss und stellte da dann mein Camp auf und ließ diesen Bären alleine.
Und der hat Sie auch in Ruhe gelassen?
Und der hat mich dann auch in Ruhe gelassen. Aber es gibt schon Momente, wo ich meine Fühler ausstrecke und sage, okay, heute ist nicht der Tag dafür. Und das ist das Schöne in der Natur, oder wenn du da draußen bist, dass du deine Sinne aufwächst, du wächst deinen Geruchssinn auf. Auf einmal riechst du die Bären, bevor du sie siehst. Das ist so was Wertvolles, dass wir diese Sinne wieder leben können. Denn dafür wurden sie original auch entwickelt. Dass wir Gefahren früher entdecken, dass wir Lebensmittel besser entdecken und so weiter. Und das finde ich etwas ganz, ganz Schönes.
1:1 der Talk mit Reno Sommerhalder. Und ich überlasse seiner Lebensgefährtin Andrea das Wort, die ihn im Buch Unter Bären und Tigern so beschreibt: Reno träumt von Bären, liest über Bären, philosophiert über Bären, sorgt sich um sie, schreibt über Bären, fliegt zu ihnen, spricht über Bären, fotografiert sie und isst wie ein Bär. Gibt es eigentlich noch was dazu zu fügen?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt. Also Leute haben oftmals das Gefühl, dass ich hier so ein, ähnlich wie ein Einsiedlerleben, vielleicht mit meiner Familie leben, mitten in der Wildnis. In 10 Minuten bin ich im Dorf und kann meinen Cappuccino trinken, wenn ich Lust habe. Also wir nehmen genau gleich wie viele andere Menschen Anspruch von den Luxusgütern, die hier uns zur Verfügung stellen.
Aber könnte man schon sagen, Sie haben eigentlich mehr Zeit mit Bärenkindern verbracht als mit Ihren 2 Töchtern?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, ich verbringe einen Großteil meiner Sommer unter Bären in Wildnisregionen, oftmals ist die Familie mit dabei, also beide meine Kinder haben schon sehr viel Bärenerfahrung hinter sich mit 21 und 10-jährig jetzt. Und dann im Winter bin ich natürlich zu Hause, da bin ich 100% mit den Kids und mit der Familie hier. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Bären, aber auch sehr viel mit meiner Familie, die ich über alles liebe und nicht weniger als die Bären.
Jetzt ist es ja eine Sache, dass Sie sich der Begegnung mit Bären ja nicht nur aussetzen, sondern sie auch regelrecht suchen. Aber jetzt ein kleines Kind, Ihre jüngste Tochter Ara, hat ja auch schon Bären gesehen, als sie 2 war. Ist das nicht dann vielleicht doch ein bisschen zu viel Nähe zu einem wilden Tier?
Generell rate ich den Leuten nicht an, sich Bären zu nähern. Schau immer auf die Reaktion der Tiere, oder? Und wenn ich mich unter Bären bewege, dann versuche ich, dass meine Gegenwart das Verhalten dieser Tiere nicht ändert, weil sie überleben da draußen, ich nicht. Ich bin da draußen eigentlich freiwillig, oder? Und habe Nahrung in meinem Rucksack oder in meiner Hütte. Mhm. Für die Bären ist das was anderes. Und ein Kind dabei zu haben, finde ich super wichtig. Natürlich hat man da, wenn man auf einem Pfad unterwegs ist, dass wir zum Beispiel die Regel haben, nie außer Sichtweite gehen. Ob schon, du kannst an einer Hand abzählen, wie viele Unfälle das da passieren, nordamerikaweit in den letzten mehreren Jahren. Kinder sind nicht mehr gefährdet, zum Beispiel, als dass das Erwachsene sind. Und wir sind schon sehr, sehr wenig gefährdet. Mhm. Bei den Pumas ist es ein bisschen anders, weil Pumas sind Katzen, die sind viel mehr unberechenbar. Also der Puma ist ein Tier, vor dem ich noch mehr Respekt habe, muss ich sagen. Und wo ich mich und meine Kinder, meine Familie auch mehr schütze darüber. Aber hier in unserer 100-jährigen Geschichte, in unserer Provinz da, wo wir sehr viel Pumas haben, da hat es einen einzigen Fall gegeben, wo ein Mensch getötet wurde von einem Puma. Ein einziger Fall. Also die Gefahr ist so verschwindend klein, dass ich da oftmals gar nicht gerne drüber rede, weil es wird so übertrieben mit der Gefahr dieser Tiere. Und gleichzeitig nehmen wir fast jeden Tag eine viel, viel größere Gefahr bewusst in Kauf. Und das ist zum Beispiel das Autofahren, in unseren Verkehrsarterien unterwegs zu sein, das ist 100-mal gefährlicher. An den Stränden in Kolumbien und Brasilien sterben jedes Jahr Dutzende von Menschen von Kokosnüssen, die von den Palmen runterfallen. Diese Gefahr ist 100-mal höher.
Das einzige Mal, dass Deutschland eine Begegnung mit einem Bären hatte, beziehungsweise der Süden von Bayern, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, da tauchte eines Tages Bruno auf, 2006. Er wurde als Problembär bezeichnet und hat das auch nicht sehr lange überlebt, sein Auftauchen. Haben Sie die Geschichte verfolgt?
Ja, die hatte ich damals verfolgt. Die Politiker, die verspüren natürlich Riesendruck von verschiedenen Seiten.
Ja, unter anderem ja zum Beispiel von den Imkern, es wurden Bienenstöcke aufgebrochen, es wurden Schafe gerissen. Mhm. Das sind natürlich dann die Menschen, die auch Schaden davon haben, ne?
Ja, das sehe ich schon auch, aber wir haben heute das Wissen und die Technologie, um diese menschlichen Güter, die uns wichtig sind, zu beschützen. Und ich würde sagen, wenn so ein Tier natürlich einwandert in unser Land, dann haben wir die Verantwortung, unsere Güter so zu beschützen, wie wir das können, so dass sich diese Tiere frei bewegen können. Die haben genau gleich ein Recht auf das Leben, wie wir das auch haben. Und vor allem, wenn diese Güter dann, zum Beispiel Elektrozäune für Bienenstöcke oder für Schafe, wenn die sogar vom Staat noch vergütet werden, ich meine, das ist ja ein No-Brainer. Und es ist ja was sehr Positives für uns, auch für die Landschaft generell, für die Wälder, für die Vegetation, wenn wir Wölfe und Bären haben, die wieder zurückkommen.
Das ist die Botschaft, die Sie vertreten. Unter anderem sind Sie mal eingeladen worden von Jägern, um einen Vortrag in der Schweiz zu halten. Waren Sie da so ein bisschen in der Höhle der Löwen?
Kann man sagen, ja. Aber ich muss sagen, schlussendlich entpuppten sich diese Jäger als sehr zahme Löwen. Die waren sehr berührt von meinem Vortrag. Die haben eigentlich sehr fortschrittlich reagiert und sagten, es ist eine Realität, diese Tiere kommen zurück, wir wollen mehr erfahren über diese Tiere. Und so ließen sie sich aufklären. Und das fand ich extrem fortschrittlich. Denn es ist einfach, mit diesen Tieren zusammenzuleben. Es hat genug Wild draußen für beides, Jäger und für Wölfe. Wir müssen vielleicht einfach unsere Gewohnheiten etwas anpassen an diese neuen Mitbewohner, die wir jetzt wieder haben.
Die ja eigentlich alte Mitbewohner mal waren.
Genau, die waren schon immer da, die waren schon lange da, bevor wir da waren. Und jetzt erlauben wir ihnen zum Teil, teilweise zurückzukommen. Da steht eigentlich wirklich nur der Mensch zwischen ihnen und uns, ob das klappt oder nicht, weil der Lebensraum ist hier, sonst wären sie nicht hier, sonst würden sie nicht zurückkommen.
Das ist jetzt eigentlich schon fast ein Schlussplädoyer. Aber es gibt noch eine Stelle in Ihrem Buch, die würde ich Sie bitten vorzulesen, weil das könnte dann nochmal ein zweites Schlussplädoyer vielleicht werden für heute.
Mache ich gerne. Wir müssen wieder auf die Bäume klettern, vermehrt im Wald kniend an Blumen riechen, in Ruhe dem Plätschern eines Wildbaches zuhören, im Regen spazieren gehen und wie damals als Bub einen Regenwurm vom Trottoir aufheben und ihn ins rettende Gras legen.
Aus dem Buch Ungezähmt vom heutigen Gast von Reno Sommerhalder, dem Bärenforscher. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ist mein Dank. Danke vielmals.
Das war Reno Sommerhalder, ein Gespräch von 2021 zum Gedenktag der Bären am Mittwoch. Es ist der Todestag eben jenes Bären Bruno, über den wir damals gesprochen haben. Bruno ist übrigens auch der Protagonist in der ersten Staffel des Podcasts Wild Crimes. Wild Crimes über tierische Kriminalfälle in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch unsere 1:1-Gespräche und eine Bildergalerie von Reno Sommerhalder.